Heute zu Gast die erfahrene Digitalmanagerin Donata Hopfen.
Ich meine, die Rettung der Volkswirtschaft ist eine große Aufgabe und die werden wir hier sicherlich nicht alleine lösen, ja. Aber was wir schon machen, ist, dass wir an vielen Stellen reinkommen und uns einfach die Frage stellen, wie würde man es machen, wenn man es heute neu machen würde. Ich glaube, dass das eines unserer großen Stärken ist und ich da auch den großen Hebel für unsere deutsche Industrie sehe. Ehrlich gestanden nicht nur den Hebel, sondern auch die ganz große Gefahr. Ja, also wenn wir die Kurve nicht kriegen, uns in unseren Kerngeschäften diese Digitalisierungsfrage zu stellen und uns wettbewerbsfähig zu machen für die Zukunft, dann wird es extrem schwierig. Und ich glaube, dass ich hier in einem Unternehmen bin und an einem Thema arbeite, wo wir dazu einen Beitrag leisten können.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Viele meiner Freunde sagen zu mir, Mensch, hier dieser Christoph Bursack, den du auch kennst, der macht wirklich abgefahrene Sachen bei Facebook und Instagram. Der ist einfach sehr lustig und genau so ist es. Christoph Bursack, ein Digitalexperte und Instagram-Spielkind und der hat jetzt noch einen neuen Job. Er macht nämlich als Host den neuen Vodafone-Podcast Digitale Vorreiter, auf den ich euch hier nochmal hinweisen möchte. Wir dürfen das mit produzieren und entsprechend lag Christoph als Wahl, als Host irgendwie nahe. Aber es geht am Ende darum, zu verstehen, wie Firmen die Digitalisierung bewerkstelligen, wie Firmen mit digitalen Produkten, häufig den von Vodafone, erfolgreich sein können. In der ersten Folge hat Continental erzählt, wie sie es geschafft haben, ein analoges Produkt wie ein Autoreifen zu digitalisieren. Also wer Christoph erleben möchte, folgt ihm bei Instagram, hört Digitale Vorreiter, den Podcast von Vodafone. Sonntags Podcast bei OMR. Ich war vor einigen Tagen in Berlin und habe Donata Hopfen getroffen und Donata kenne ich schon viele Jahre, eigentlich aus der Zeit, als sie noch bei Axel Springer war im Investmentteam. Dann wurde sie ja später über verschiedene Schritte Geschäftsführerin des gesamten Bildapparates, ist dann dort irgendwann raus und hat die Geschäftsführung übernommen bei diesem neuen Projekt Verimi, wo verschiedene große Konzerne ihre Daten einbringen und aggregieren. Und das war aber nicht das Richtige, da ist sie nur eine kurze Zeit geblieben und ist jetzt bei BCG Digital Ventures, also einer neuen Unit von der Unternehmensberatung, wo so eine Art Auftragsinkubator gebaut wurde, wo man halt so als Firma hinkommt und andere Startups oder Firmen in Auftrag gibt, die dann Donata und ihr Team bauen. In so Kombination finde ich das alles recht interessant und wollte einfach mal wieder ein bisschen mich updaten. Und wer Lust hat, kann gerne zuhören natürlich jetzt gleich. Und es ist, glaube ich, auch ganz lehrreich, ganz unterhaltsam. Und auf geht's. Was? Moin Donata.
Hallihallo Philipp, ne?
Und man muss verraten, wir beide kennen uns jetzt gefühlt auch seit 10 Jahren oder so.
Ja, ich glaube auch, ne?
Seit deinen Springertagen, also auch frühen Springer oder mittleren Springertagen.
Ja.
Und du hast ja seitdem bei Springer eine große Reise gemacht und dann auch jetzt sozusagen zu BCG auch einen längeren Weg. Seit 3 Monaten jetzt bei BCG Digital Ventures. Ich war neugierig mal zu hören, was ihr eigentlich macht. Ich habe immer wieder davon gehört. Und ja, generell so, wie es dir eigentlich geht, was du so treibst. Und erzähl mal.
Ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Große Ehre. Tolle Podcast-Reihe, ich bin ein großer Fan.
Vielen Dank.
Von dem her ist jetzt toll für mich dabei zu sein. Ja, ich bin seit 3 Monaten hier, BCG Digital Ventures. Wir sind ein Company- und Business-Builder, der größte, den es weltweit gibt. Und bauen im Prinzip für große Unternehmen digitale Unternehmen auf, also für große Corporates im Prinzip, versuchen wir die Digitalstrategie umzusetzen, helfen bei der Identifikation von Ideen und Strategien. Und setzen diese dann eben auch in die Tat um. Ja, sind also genau an der Schnittstelle zwischen großen Corporate-Unternehmen, den klassischen Kunden von BCG, und sind aber selbst eine total digitale Firma mit digitalen Leuten, im Prinzip allen ganz jungen Startup-Gründern, und bringen eben an der Schnittstelle zwischen Corporate und Digital, glaube ich, genau das mit, was unsere großen deutschen Unternehmen brauchen. Und
auch sag mal, kannst du jetzt irgendwie anonym ein Beispiel sagen, was er dann so baut oder was da so entwickelt wird?
Ja, also einige sind echt anonym, aber andere können wir auch ganz frei nennen. Für die, die in Berlin sind, die kennen sicherlich diese Motorroller Coupe. Das sind diese Elektro-Vespas. Mhm. Die haben wir gebaut für Bosch. Mhm. Und zwar wirklich von Anfang bis Ende. Bosch ist hier aufgeschlagen und hatte sich für das Thema Elektroroller interessiert. Und wir haben dann die digitale Plattform gebaut, das Produkt, also erstmal definiert, digitale Plattform gebaut, den Roller gesourced und das Ganze auch dann später zum Markt gebracht, also im Marktstart komplett gemacht, haben dann das Unternehmen im Prinzip, nachdem es up and running war, gestafft mit externen Hires, also haben im Prinzip die Leute gesucht, an die wir das dann übergeben haben und haben dann im Prinzip ein funktionierendes Unternehmen schlüsselfertig an Bosch zurückgegeben und die führen das jetzt weiter. Das ist ein Beispiel. Weitere Beispiele, also es gibt echt coole Beispiele, ist zum Beispiel ist Heycar, ist die Gebrauchtwagenplattform von VW, die auch relativ bekannt schon ist, jetzt relativ kurzfristig im Markt erst reingekommen und versucht eben in dem Markt zwischen Mobile und Autoscout so ein Segment zu finden. Da hat sich jetzt auch gerade Daimler dran beteiligt. Das ist auch schon echt ein sehr, sehr wertvolles Unternehmen, auch von uns gebaut. Und ja, dann gibt's andere Sachen, zum Beispiel Up42, das ist ein Joint Venture mit Airbus. Ja, für die haben wir ein Geospatial Digital Product gebaut. Das heißt, es ist im Prinzip eine Suche, die auf den Geodaten aus dem Satelliten basiert und haben da unterschiedliche Anwendungen vorgesehen. So, das Spannende hier ist, wir bauen und arbeiten für alle großen Unternehmen der Welt und haben dadurch auch Einblicke in ganz viele unterschiedliche Segmente, Sektoren und bauen halt wirklich Themen in der gesamten Bandbreite, die man sich vorstellen kann. Ja?
Also das ist ja also so, das heißt, ihr habt ein Team von vor allen Dingen Entwicklern oder Technologen jeglicher Art, stelle ich mir so vor, und ein bisschen Management dazu.
Ja, genau. Also weltweit sind wir jetzt ungefähr 1000 Leute, 300 davon in Berlin. Natürlich die Mehrheit, also die Mehrzahl sind Ingenieure und der Rest sind aber tatsächlich alle Rollen, die du für ein klassisches Startup brauchst. Also das sind Designer, strategische Designer, UX/UI-Designer. Da sind auch Produktmanager dabei, Strategen dabei, Marketingleute dabei.
Machen die während eines Assignments, während eines Unternehmens dann nur diese Firma oder machen die dann drei Firmen gleichzeitig zum Teil auch?
Also es gibt so und so. Jede Firma, die hier gebaut wird, kriegt ihr Team hingestellt und dieses Team bleibt auf dem Thema auch drauf. Das ist wirklich wie ein Startup, was gestafft wird von uns. Und dann gibt es einzelne Experten, die jetzt gar nicht über die ganze Zeit gebraucht werden, sondern die punktuell hinzugezogen werden. Also ich brauche Growth Marketing erst, wenn das Produkt da ist oder aber in der Entstehung, um die Anforderungen mit reinzugeben. Und genauso brauche ich Talentakquise oder eben Recruiting erst, wenn ich soweit bin, dass ich weiß, welche Rollen ich rekrutieren muss. Das sind Leute, die nicht ständig mit dabei sind, aber ansonsten das Venture-Team an sich, also der GM, General Manager, den wir besetzen, der ist im Prinzip wie der CEO für dieses Projekt und der hat sein Team und mit dem Team arbeitet der durch die ganze Zeit.
Und ist es jetzt ein bisschen fies, wenn man sagt, das ist ein typisches oder logisches Upselling auf ein klassisches Beratungsprodukt? Das sind dann deine Beratungskollegen bei einer Firma und sagen, aha, das und das müsste man eigentlich machen. Da und da ist irgendwie das Thema, das sie dann in der Beratung gegen ja Geld dann entdeckt haben. Und dann kommt ihr und erfüllt das dann auch. Und man kann dem Kunden dann sozusagen euch oder eure Leistung, zu Recht ja auch, dann als Folgeauftrag verkaufen nach einem Beratungsprojekt?
Ja, also ich das, was du sagst, ist richtig. Also wir, die BCG-Gruppe ist unser Sales-Kanal, muss man sagen. Ein Großteil unserer Aufträge kommt über BCG. Und das ist auch die Idee des Ganzen. Und das ist auch das, was uns so erfolgreich macht. Ja, also wir kennen den Umgang mit den großen Unternehmen, haben durch BCG den Zugang und auch sehr viel Insider-Kenntnisse über die Branchen. Und in dem Moment, wo eben die klassische Beratung ergänzt werden soll über ein Business-Bild oder über ein Venture-Bild, der eben eher etwas weiter weg vom Kerngeschäft stattfinden soll, kommen wir rein und sind dann im Prinzip die logische Umsetzungskraft, die eben in der BCG-Gruppe mitgebracht wird. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist ehrlich gestanden unser USP und unser unfair Advantage, ehrlich gestanden.
Das muss man ja haben. Das
ja, total.
Ist ja super. Jetzt, also die logische Frage, ich frage ja sonst immer meine Gäste, weißt du ja, nach Umsetzen und so.
Ja.
Jetzt, wenn ihr jetzt, dann nehmen wir mal das Rollerbeispiel, baut jetzt für Bosch so ein fertiges Roller-Startup auf, dann muss ich mir das dann vorstellen, dass das vorab bepreist ist, dass man dann sagt, okay, das kostet jetzt so und so viel, ich nehme an Millionen, und dann macht ihr so eine Art kleinen Exit, wenn das dann übergeben wird, oder sag mal eine Dimension?
Also jedes Modell ist anders. Ja, unser USP ist, glaube ich, dass wir sehr stark mit in die Verantwortung gehen und ins Risiko gehen. Ja, es ist also kein klassisches Beratungsgeschäft, so wie ihr es klassisch kennt mit irgendwelchen Tagesfees. Diese gibt es auch und so rechnen wir auch im Prinzip den Gesamtpreis unserer Aktivitäten irgendwo mal zusammen, um erstmal so einmal so ein Preisschild zu haben. Aber wir lassen uns auch sehr gerne über erfolgsabhängige Variablen bezahlen oder nehmen auch Anteile an den Unternehmen, die wir gründen. Ja, das heißt also sehr flexibel. Wir haben hier fast ausschließlich Leute, die aus Startups kommen, schon mal selber gegründet haben oder in wichtigen Positionen Startups waren. Und das Unternehmertum, was hier herrscht, ist für uns total wichtig. Deswegen haben wir ein großes Interesse bei den Ventures, die wir bauen, auch tatsächlich mit im Risiko und in der Chance zu sein. Ja, und es ist in der Tat so, wir bepreisen einmal für uns die Dimension und dann gucken wir gemeinsam mit dem Partner, ob der Interesse daran hat, dass wir dort Shares übernehmen oder aber ob der Interesse hat, dass wir einen KPI-basierten Deal machen oder aber ob der Fees zahlen möchte. Das hängt auch sehr davon ab, ob wir in den Vordergrund treten sollen oder im Hintergrund bleiben.
Aber so üblicherweise, also wenn man jetzt euch ruft und mit euch was aufbauen möchte, dann muss man schon mal einige Millionen dafür mal mindestens bereitlegen, so von der Größenordnung her.
Also ich glaube, man kriegt für die sensationelle Qualität, die wir abliefern und für die Kürze der Zeit, kriegt man das alles zu einem sehr guten Preis.
Okay, aber auch das klingt jetzt nicht nach 200.000 Euro.
Also ne, BCG ist eine Qualitätsmarke und es hat alles seinen Preis, ja. Mhm. Aber ich finde eben auch zu Recht. Ich finde, wir liefern Qualität und eben wir liefern Startups unter 12 Monaten funktionierend und schlüsselfertig. Und da gibt man dann an der Stelle vielleicht am Anfang etwas mehr Geld aus. Dafür hat man es dann aber auch. Ja, ich kenne andere Projekte, wo das sich über Jahre hinzieht und man viel mehr Geld ausgibt.
Also das heißt, für die Firma, die das dann euch beauftragt, ist dann trotzdem so die Frage, kann man nicht sowas jetzt schon kaufen? Also könnte man nicht sozusagen eine kleine Firma in der Frühphase übernehmen, die es irgendwo sich unabhängig gegründet hat oder euch beauftragen? Dann liegt man wahrscheinlich dann irgendwo beim selben nachher.
Ja, also wir gucken uns, wenn es darum geht, Geschäftsideen zu evaluieren, das ist für uns immer der erste Schritt. Ja, das Unternehmen kommt entweder mit einer sehr klaren Aufgabenstellung, wie Bosch damals mit den Rollern, oder das Unternehmen kommt mit einem Gefühl für ein Feld, wo sie gerne reingehen würden, oder aber die kommen komplett ergebnisoffen zu uns und wollen uns auch für die ganze Ideation-Phase nutzen. So, und im Zuge dessen gucken wir uns natürlich auch immer an, gäbe es im Markt einen Wettbewerber oder einen Player, den man schon kaufen könnte. Das gehört ja mit dazu. Ich muss ja nichts bauen, wenn ich das besser kaufen kann. In vielen Fällen ist es allerdings so, dass entweder sind die Unternehmen noch zu klein und sind dann im Prinzip tatsächlich nicht stabil genug, um von großen Corporates übernommen zu werden. Das kennst du ja, glaube ich, aus vielen Geschichten auch. Oder aber es ist eben doch nicht der hundertprozentige Fit. Ja, und da haben wir hier, aber auch ich in meiner Vorzeit schon auch viele Erfahrungen gemacht. Es ist dann manchmal besser, man setzt es neu auf und macht es dann so, wie es sein soll, anstatt dass man ein Unternehmen kauft, von dem man 30% braucht und 70% eigentlich gar nicht weiß, wohin mit. Mhm. Und ich glaube, in Summe haben die Partner, die mit uns gearbeitet haben, sicherlich ihr Geld am effizientesten eingesetzt, indem sie es bei uns abgegeben haben und am Ende das bekommen haben, was sie sich für ihr Unternehmen gewünscht haben.
Und du bist jetzt Partnerin hier? Bei, ja, sagen wir mal, einer Firma von 1000 Mitarbeitern, wie viele Partner gibt es da?
Also hier in Deutschland gibt es 9 und weltweit sind wir, glaube ich, 45.
Mhm. Also, aber es hat mit dem klassischen BCG-Unternehmen dann gar nichts zu tun. Also das heißt, das ist komplett getrennt oder gibt es da irgendwelche Überlappungen?
Also wir sind hundertprozentige Tochtergesellschaft von der BCG und wenn die BCG ein Partnertreffen macht, dann sind wir da auch immer mit dabei. Also wir sind Teil der BCG-Partnerschaft, aber das ist ein total eigenes Unternehmen mit einer ganz eigenen DNA, einem völlig unterschiedlichen Angang, völlig unterschiedlichen Rollen, einer ganz anderen DNA und auch ganz anderen Personen, die wir hier, also die Profile, die wir hier an Bord haben und die wir hier an Mitarbeitern haben, die gibt es bei BCG vielfach gar nicht und so ergänzen wir uns da eben perfekt. Ja.
Also man hat das Gefühl, wenn man dich so hört und dass du, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, du bist hier gut angekommen, sozusagen zwischenzeitlich zwischen Springer warst du noch bei Verimi,
ja.
Da warst du relativ kurz, war das Geschäft zu kompliziert, zu komplex mit den ganzen verschiedenen Shareholdern oder was hat dir da nicht so, erklär mal kurz, wie das so gelaufen ist?
Genau, ich bin damals bei Springer ja rausgegangen, für mich eigentlich an dem perfekten Zeitpunkt. Die Markenreichweite war an einem absoluten Höhepunkt.
Von Bild, ja.
Ja, von Bild,
du warst genau. Also verantwortlich für alles, was Bild ist, ja.
Genau, genau. Genau. Und genau, habe das irgendwie 3 Jahre in der Gesamtverantwortung gemacht gehabt und ja, hab dann irgendwann für mich gesehen, dass ich eigentlich gerne mal was anderes machen möchte. Bin da zu einem super Zeitpunkt rausgegangen, ne? Also für mich immer so ein bisschen Vorbild Steffi Graf, ne? Man darf auch den Moment nicht verpassen, um einen guten Abgang zu machen, so. Und die Idee von Verimi, die hat mich total fasziniert und fasziniert mich eigentlich noch heute, nämlich sich die Aufgabe zu oder sich die Frage zu stellen oder die Aufgabe zu übernehmen, ein deutsches Plattformmodell zu schaffen, in dem wir versuchen, unsere Daten im Prinzip selbst zu verwalten, ein Login, Identifikations- und Bezahldienstleister auf europäischer Basis aufzubauen. Ja, also ich habe in den 20 Jahren meiner Digitalisierungserfahrung ja viele Transformationswellen mitgemacht und sehe halt schon, dass da jetzt in Deutschland und in Europa wenig übergeblieben ist. Das erzähle ich jetzt ja auch nichts Neues, aber als diese Aufgabe damals an mich rangetragen wurde, habe ich schon gedacht, Mann, das ist jetzt ein Job, in dem ich das versuchen kann und in dem ich echt auch Verantwortung übernehmen kann für das, was wir hier machen. Und es klingt vielleicht jetzt so ein bisschen pathetisch, aber da ging es mir schon ein bisschen um was Größeres, ne? Weil mir schon klar war, die Aufgabe ist super schwierig, aber das Commitment der großen Gesellschaft dabei, Veremi, ne? Deutsche Bank, Allianz, Daimler, Lufthansa, Telekom, Axel Springer und so weiter.
Sie alle wollten oder wollen einen gemeinsamen Login machen, wollen ihre Daten zusammenführen.
Sozusagen. Genau, die Idee ist nach wie vor die richtige, weil ich glaube, so ein Produkt ist immer schwierig in den Markt zu bringen, weil Product Market Fit zu finden mit zusätzlichen USPs ist schwierig. Aber wenn du so große Gesellschafter hast, die so viele Kundendaten haben und die sich dann committen, so einen Dienst groß zu machen, das ist eine große Idee, ja. So, und für mich hat das dann aber dort nicht gepasst, ja. Und deswegen habe ich dann nach 7 Monaten entschieden, dass es für mich dort nicht weitergeht und bin dann da rausgegangen.
Und also ist es fair zu vermuten, dass es an dieser komplexen Shareholder-Struktur liegt, weil ich meine, was auf der einen Seite wie eine Chance aussieht, ist ja auf der anderen Seite auch, wenn man sich überlegt, dass die alle Eigeninteressen zum Teil haben, dass man die auch alle managen muss und dass dann da sehr, sehr viele Leute mitreden, logischerweise. Das klingt jetzt auch, wenn man es anders formuliert, auch nach einem Problem möglicherweise.
Ja, also es hat für mich einfach nicht gepasst.
Okay, also ich vermute mal, weil das könnte daran liegen, aber du wirst es natürlich jetzt wieder bestätigen noch irgendwie. Okay, verstanden. Hier kommt er wieder, wie so häufig in den letzten Wochen, der Hinweis auf Clark. Clark ist eines der Insurtechs der Stunde, muss man sagen. Und die Kollegen von Clark, ein stark wachsendes Digitalunternehmen aus dem Versicherungsbereich, haben seit 2015 bis jetzt schon 150.000 Kunden aufgebaut. Und was bietet Clark den Kunden an? Am Ende eine App, mit der man seine Versicherungen managen und Versicherungen vergleichen kann. Alles extrem entspannt, ohne Papierkram, sehr übersichtlich, sehr einfach. Und der Hinweis hier an euch, probiert es einfach mal selber aus und ladet euch die Clark-App runter oder besucht die Clark-Website, registriert euch da. Ihr bekommt dafür dann schon mit dem Code OMR30 einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro und ihr müsst am Ende lediglich noch 2 Versicherungen einpflegen, also hochladen, die ihr schon habt oder die ihr jetzt demnächst haben wollt, sodass man mal einmal erkennen kann, wie funktioniert Clark, dass ihr einmal sozusagen das Produkt wirklich kennenlernt. Dann sind die Kollegen zufrieden, dann gibt es einen Amazon-Gutschein, dann gibt es für euch ab demnächst eine ganz, ganz einfache Handling von Versicherung. Auf geht's. Dann lass mal ein bisschen über die Zeit davor reden. Also fangen deine Karriere jetzt quasi sozusagen von vorne, von heute an und gehen zurück.
Okay.
Bild die ganzen Jahre. Wenn du heute dir das anschaust, so aus der Ferne, bist du erleichtert, dass du so aus diesem schwierigen Thema Journalismus und Medien raus bist?
Also ich habe für mich eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, rauszugehen, weil ich einfach wirklich das Gefühl hatte, ich habe dort die beste Zeit gesehen, alles erlebt und ich war total glücklich mit dem, was ich dort bei Bild machen konnte. Ich hatte unglaubliche Freiheiten in einer ganz tollen Zeit und es war einfach super. Ja, dass die Zeiten nicht einfacher werden würden, war auch klar, weil muss man kein Hellseher für sein, um die Zahlen irgendwie so ein bisschen vorauszusehen. Und ich habe für mich dann irgendwann reflektiert und überlegt, was kann ich jetzt im Medienbereich eigentlich noch machen? Was jetzt nochmal so spannend ist wie Bild, und da ist mir nicht besonders viel eingefallen. So, Medien sind und werden immer meine totale Passion bleiben. Also ich habe irgendwie mit 5 angefangen, Zeitung zu lesen und auch Bild zu lesen, und irgendwie ist das mein Herzensthema und das wird es auch immer bleiben. Aber ich habe dann für mich entschieden, dass ich glaube, meine Erfahrung über Digitalisierung, Transformationsdynamiken und Zukunfts- und Innovationsmanagement an anderer Stelle vielleicht nochmal einbringen zu können, wo ich nochmal ein bisschen breiter mich aufstelle, mehr Branchen kennenlerne und eben gucke, wo ich meine Erfahrungen nochmal replizieren und einbringen kann. So. Und deswegen gucke ich jetzt im Prinzip mit Distanz auf Medien und auf Journalismus und natürlich auch auf Axel Springer und tue das mit großer Freude, aber bin total glücklich mit meiner Entscheidung, für mich jetzt so ein bisschen weitergegangen zu sein.
Warst du überrascht, dass KKR eingestiegen ist?
Nein.
Nee? Hättest du so ein bisschen erwartet in die Richtung?
Naja, also jetzt vielleicht nicht gerade KKR, aber das war schon, ich glaube, das ist schon ein guter Move, ja, da jetzt nochmal Kapital aufzunehmen und nochmal richtig anzugreifen. Matthias Döpfner und der Vorstand dort waren immer sehr visionär und sind sehr schnelle, aggressive Schritte nach vorne gegangen, um die Digitalisierung an der Speerspitze zu führen. Und ich finde es einen total konsequenten Schritt.
Warst du überrascht, dass die ein Unternehmer-Ehepaar, ein ehemaliger McKinsey-Partner jetzt die Berliner Zeitung gekauft hat?
War ich überrascht? Weiß ich nicht. Ich wünsche ihm auf jeden Fall ganz viel Glück bei diesem schwierigen Unterfangen.
Aber also, du hast das Thema jemals gesehen oder ist dir das Thema begegnet, bevor es in die Presse kam, die Berliner Zeitung und so?
Es war ja bekannt, dass Dumont die Berliner Zeitung abstoßen würde und dass jetzt mein ehemaliger Geschäftsführerkollege von Verimi das kaufen würde, war mir nicht klar.
Ach, das war dein ehemaliger Geschäftsführer? Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ach so, okay, so gut kennt ihr euch also.
Ja, also genau. Ja.
Ah, okay. Oh, das okay. Ich hatte nämlich gelesen, er sei immer jetzt McKinsey-Partner gewesen, dann oder hatte vorher noch eine Firma an SAP verkauft und Verimi war in seinem Lebenslauf jetzt gar nicht zu sehen.
Ach so, aber also ja, weiß ich nicht, aber ist so.
Ist so. Ah, okay. Und warum ist der da raus? Jetzt wegen der Übernahme oder war der schon generell vorher da raus?
Bei Verimi, ja. Weiß ich nicht. Das ist alles nach meiner Zeit passiert. Kenne ich die Details nicht.
Okay, aber so, ihr wart dann noch zeitgleich und dann ist er irgendwann nach dir gegangen und dann.
Ich glaube, der ist noch Gesellschafter bei Verimi mit seiner Firma Core.
Ah, okay. Und jetzt hat er das Ding gekauft.
Ja, aber also ich habe keinerlei, außer dass ich es aus der Zeitung gelesen habe, ich keiner Insights. Ich wusste, dass Dumont sich von seinen Zeitungen ja trennen will in Köln und Berlin.
Ja, und Hamburg auch, ja.
Und Hamburg auch, genau. Und ich meine, spannender Move.
Aber okay, das heißt, du kennst ihn ganz gut und der ist auf jeden Fall, hat sich das gut überlegt oder hältst du es eher für so einen, sagen wir mal, wirklich, wie es in Interviews rüberkommt, so einen Move, wo man sagt, okay, ich will der Gesellschaft was zurückgeben, ich will irgendwie was Karitatives quasi schon fast tun? Oder denkst du, das ist ein Business-Move?
Ich kann es gar nicht beurteilen. Also ich wünsche ihm echt viel Glück, weil das ist ja alles andere als einfach. Also ich meine, wäre toll, wenn die einen Weg finden. Aber ich kenne keinerlei Insights.
Okay. Sag mal, nochmal hier auf BCG zu sprechen zu kommen oder auf Digital Ventures vor allen Dingen. Es ist ja eigentlich so eine Phase, wo man in den letzten Jahren sehen konnte, dass sehr viele Inkubatoren angetreten sind, auch in Berlin, überall. Und dann das Inkubationsgeschäft eigentlich runtergefahren haben, ne, aus verschiedensten Gründen. Also ist das was, wo ihr sagt, wir machen das trotzdem, weil es antizyklisch ist oder weil wir haben ganz andere Startbedingungen, wir sind nicht vergleichbar mit einem klassischen Inkubator. Wie grenzt ihr euch da ab? Oder war das jemals, ist das was ihr euch anschaut? Das Rocket macht kaum noch Inkubation, Team Europe gibt's gar nicht mehr, weil nicht viele andere haben das ja auch wieder eingestellt.
Ja, ich glaube, also wir grenzen uns da schon total ab. Also ich glaube, jedes Unternehmen hat andere Gründe, um Digitalprojekte anzustoßen und jeder macht es auch ein Stück weit anders. Bei Inkubatoren und bei diesen ganzen Labs habe ich schon in der Vergangenheit oft das Problem gesehen, dass das Thema Digitalisierung und Innovation irgendwo verortet wurde, hohe Erwartungen, vielleicht auch viele Ideen, die aus dem Unternehmen da reingeflankt wurden und dann relativ wenig Blick auf, was der Kunde eigentlich wirklich möchte. Und dann hat man nach 1-2 Jahren festgestellt, dass das vielleicht in die falsche Richtung geht und hat dann sehr viel Zeit und auch Geld oftmals verloren und hat eigentlich keinen Schritt vorwärts in der Digitalisierung gemacht, ne? Und was wir hier machen ist, wir arbeiten ja ganz nah am Kerngeschäft dran und lösen unseren Kunden und Partnern tatsächliche Probleme und bilden eben oder bauen tatsächlich Geschäftsbereiche auf, die von zentraler Relevanz sind, ja. Und deswegen sehe ich uns nicht als Inkubator, sondern ich sehe uns tatsächlich als Business und also als Business und Venture Builder. Und dadurch, dass wir von Anfang an die Märkte und die Produktsparten sehr genau prüfen und auch im Vorfeld sehr viel Analyse reingeht, damit wir dann auch tatsächlich erfolgreich liefern, glaube ich, ist unser Angang tatsächlich ein sehr zielgerichteter und es ist eben nicht nur Marketing, um irgendwo Digitalisierung zu verorten, sondern es ist wirklich der Aufbau von zentralen Funktionen oder Digitalfunktionen in den Unternehmen oder neben den Unternehmen.
Also wenn ich jetzt gefragt werde, woran glaubst du, dass es liegt, dass es diese ganzen größeren Inkubatoren nicht mehr so in der Form gibt, dann wäre meine Vermutung, es liegt daran, dass es gerade in der Mobile-Welt, denn ganz viele Startups sind irgendwie Mobile-Firmen, dass es da super schwer ist, nationale Firma zu bauen. Da gibt es eigentlich nur eine Firma und das ist dann meistens der weltweite Player. Also da kann man auch nicht dieses typische Klonen mehr machen oder so. Mhm. Es ist halt teilweise so viel Geld im Markt, dass es halt einfach ohne richtig tiefe Taschen kaum möglich ist, was zu machen. Erst recht ist es dann für die Gründer unattraktiv, wenn man da irgendwie eigentlich dann auch kaum noch Shares hält. Also diese ganzen Modelle, da hat sich vieles verändert. Was würdest du sagen, was sind die Hauptgründe, warum es das nicht mehr so gibt? Also außerhalb jetzt von euch?
Ja, ich glaube, also natürlich sind immer so Wellen. Erst große Euphorie, dann ein bisschen eine Desillusionierung, weil am Ende...
Hat ja super geklappt. Ich meine, sind ja tolle Sachen rausgekommen, ne?
Ja, einige schon, aber am Ende des Tages braucht man auch sehr viel Langmut, ne? Man braucht viel Geld. Und ich glaube, an vielen Stellen ist Gutes rausgekommen, an vielen Stellen aber auch nicht, ne? Und in der Tat glaube ich, dass wir haben viele Winner-Takes-It-All-Märkte. Da ist es schwierig, sich zu positionieren. Und ich glaube, es ist eben auch nicht mehr so einfach, irgendwie ein Digitalgeschäft aufzubauen. Businessmodelle werden komplizierter. Die Geldtöpfe sind eben auch nicht bedingt groß. Man muss schon das Geschäft sehr gut verstehen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen vielleicht auch an vielen Stellen eine Ernüchterung eingetreten. Und vielleicht auch gewisse Vorsicht jetzt. Also ich meine, Digitalisierung ist jetzt ja auch nicht mehr neu. Ich mache das seit 20 Jahren und ich glaube, es hat immer alles in Wellen und vielleicht hat das Thema seine Reife jetzt gerade so ein bisschen über.
Aber schmunzelst du manchmal, wenn du so siehst, dass wieder, sagen wir mal, irgendeine mittelgroße deutsche Firma, wo ein Lab gründet oder so, und denkst dir, boah, das ist eher Marketing und die sollten mal lieber zu uns kommen?
Ich schmunzel nicht, aber ich würde tatsächlich wollen, dass sie zu uns kommen.
Ja, okay, also das ist vielleicht eine zu sehr PR-lastige Frage.
Nein, aber ich glaube schon, man kann vieles da richtig machen. Und wenn man es richtig aufsetzt und eben sicherstellt, dass man das nicht irgendwo in einem kleinen Lab verortet, das Thema Digitalisierung, dann macht man schon vieles richtig. Es kann auch richtig sein, ein Lab zu haben. Aber es löst mir eben nicht meine gesamte Digitalisierungsanforderung, wenn ich 3, 4, 5 Leuten in einem neuen Büro ein digitales Schild umhänge. Also so läuft's halt einfach nicht, wissen wir auch alle.
Aber sagen wir mal, die Herausforderung, vor der jetzt die deutsche Industrie steht, ist ja sozusagen jetzt auch die industrielle Digitalisierung, das industrielle Internet anzunehmen. Ne? Lange Zeit war es ja mehr so B2C und dann war das die Zeit von den Plattformen, also den sozialen Plattformen, Endkundenplattformen. Und jetzt kommt sozusagen das industrielle Internet und da ist ja auch das Herz unserer Wirtschaft eigentlich. Aber ist es denn für die wirklich, also für so industrielle Konzerne, die sich ihre Fabriken, ihre ganzen Wertschöpfungsketten, Lieferketten, was immer die haben, digitalisieren müssen, könnt ihr denen wirklich auch helfen? Weil die müssen das ist ja, sagen wir mal so, ich kenne das früher, als ich mal bei Bertelsmann war. Wenn man da jetzt was Neues zugekauft hätte oder irgendwie eine neue irgendwo ein Projekt startet, dann hätte man damit jetzt nicht die bestehenden Zeitschriften oder so gerettet. Und so stelle ich mir das jetzt bei einem Großkonzern, irgendwem Siemens oder so auch vor, wenn die jetzt bei euch irgendwie ein paar Sachen in Auftrag geben, dadurch wird ja das Kerngeschäft, von dem wir jetzt oder als Volkswirtschaft, sagen wir mal, leben, nicht unbedingt gerettet.
Ich meine, die Rettung der Volkswirtschaft ist eine große Aufgabe und die werden wir hier sicherlich nicht alleine lösen, ja. Aber was wir schon machen, ist, dass wir an vielen Stellen reinkommen und uns einfach die Frage stellen, wie würde man es machen, wenn man es heute neu machen würde. Ne? Und ich glaube, gerade in der Industrie haben wir viele Beispiele. Dieses Beispiel, was ich von Airbus genannt habe, das ist eines der Themen, wo ich sage, sind wir schon sehr nah rangekommen an Kerngeschäft. Also die haben Satelliten, die Satelliten produzieren eben irrsinnig viele Daten und vor allem auch Images, also Bilder. Und die Frage, wie kann man die eigentlich kommerziell verwerten und damit ein neues Geschäftsmodell aufbauen? Das haben wir eben gemacht. Wir haben eine Plattform gebaut, in der die Daten einlaufen, die eben auch alle katalogisiert und entsprechend mit den Koordinaten versehen und wir stellen diese Plattform für jedermann, der das im Business-Kontext nutzen möchte, zur Verfügung, sodass eben die Deutsche Bahn gucken kann, ob auf irgendwelchen Schienen irgendwelche Bäume reinwachsen oder irgendwelche Ölfirmen können gucken, wie voll die Öltanks sind, das kannst du von oben sehen, oder aber Automobilhersteller können gucken, wie viele Autos auf den Parkplätzen stehen, oder Logistiker können gucken, wo Stau ist und so weiter. Das sind schon sehr coole Modelle, wo wir sehr nah am Kerngeschäft neue Businesses entwickeln. Ja, und ich glaube, dass das eines unserer großen Stärken ist und ich da auch den großen Hebel für unsere deutsche Industrie sehe. Und ehrlich gestanden nicht nur den Hebel, sondern auch die ganz große Gefahr. Ja, also wenn wir die Kurve nicht kriegen, uns in unseren Kerngeschäften diese Digitalisierungsfrage zu stellen und uns wettbewerbsfähig zu machen für die Zukunft, dann wird es extrem schwierig. Und ich glaube, dass ich hier in einem Unternehmen bin und an einem Thema arbeite, wo wir dazu einen Beitrag leisten können.
Wer sind eigentlich sozusagen, wenn ihr euch selber anguckt, eure größten Wettbewerber bei dem Modell? Also was, wen trefft ihr da oder wer, was ist
die Alternative? Naja, also es gibt ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich andere, also dieses Modell von DV, wie wir uns ja nennen, das wird schon als sehr erfolgreich eingeschätzt und deswegen haben auch viele der großen Beratungswettbewerber ähnliche Modelle aufgebaut. Das heißt also, da sind einige nachgekommen.
Ja, gibt es auch sowas von Berger oder McKinsey, also gibt es sowas auch?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Okay. So, und es gibt natürlich aber auch viele kleinere Agenturen, die in der Lage sind, Unternehmen zu bauen. Ich glaube, es gibt keinen, der das in der Breite, in der Qualität, in der Kürze der Zeit und mit dem nachweislichen Erfolg macht wie wir. Wir sind der absolute Vorherrscher und Innovationsführer und sind auch die Größten, die es jetzt da weltweit gibt. Deswegen, also offen gestanden, machen wir uns über Wettbewerb jetzt gar nicht so viel Gedanken.
Aber ist das skalierbar? Ist das, also macht da Größe Sinn? Also könnt ihr das jetzt irgendwie, jetzt habt ihr 1000 Leute weltweit, kann man es auf 10.000 hochziehen? Oder sollte man das?
Da muss man gucken. Also es hat immer Vor- und Nachteil zu skalieren. Also entweder sagst du halt, ich will total in die Breite gehen, dann musst du aber sicherlich auch in andere Geschäftssegmente rein, wo du dann noch anderen Wettbewerb hast. Oder aber du sagst, du hältst es irgendwie klein und dafür im Prinzip in einer schlankeren Struktur und in einer schlagkräftigen Struktur. Also wir haben absolutes Wachstum und das haben wir auch vor, aber ist jetzt unser Ziel, uns jetzt zu verzehnfachen in den Leuten? Also glaube ich jetzt eher nicht. Also eher wachsen und aber vor allem sicherstellen, dass wir weiterhin erfolgreich Unternehmen bauen. Darum geht es eigentlich im Kern.
Ich bin mal wieder richtig stolz auf unseren Partner und zwar die Firma Shopify, denn das ist eine der vermutlich heißesten Digitalfirmen aktuell. Die Firma kommt aus Kanada, ein Deutscher hat es gegründet und viele amerikanische Experten, denen ich so folge, die sagen, Mensch, Shopify hat trotz E-Commerce-Thematik die Chance, in einer Amazon-Welt sehr, sehr gut klarzukommen, vielleicht sogar das Potenzial vielen anderen Verkäufern oder Händlern zu helfen, in einer Amazon-dominierten Welt klarzukommen, weil sie einfach E-Commerce-Lösungen anbieten, die zeitgemäß sind, die sich irgendwie jedem helfen, sowohl einer ganz kleinen Firma als auch größeren mittelständischen Unternehmen. Es gibt verschiedenste Lösungen, die Shopify halt als Partner von Händlern, von Verkäufern, von Produzenten am Ende anbietet. Auch, und das ist, glaube ich, Shopify besonders wichtig, möchte ich nochmal sagen, Shopify kann dazu beitragen, aber generell freut sich, wenn Menschen ihre Zweifel bezogen auf eine Gründung, auf eine Firmengründung hinter sich lassen. Ich kann das selber auch sagen, also versucht es einfach mal, legt einfach mal los, startet euer Business und dann möglicherweise sogar mit Shopify.
Es gibt ja übrigens einen prominenten Alumni von euch, der schon vor ein paar Monaten mal bei mir im Podcast war, Sebastian Klauke, war sozusagen gewisserweise dein Vorgänger und ist jetzt Otto-Vorstand, also Digitalvorstand bei Otto geworden. Mhm. Gibt es noch andere Alumni oder Menschen, die sozusagen hier waren, das durchlaufen haben und dann wieder in die Wirtschaft direkt reingewechselt, also in die Konzerne reingewechselt sind?
Also der ganz natürliche Weg eines jeden Mitarbeiters hier ist im Prinzip bei DV anzufangen, hier verschiedene Projekte zu machen, dabei irrsinnig viel zu lernen und dann idealerweise in ein Venture rauszugehen. Ja, also für uns als Firma ist es super gelaufen, wenn wir nachher, nachdem wir so ein Unternehmen gebaut haben und die Stellen besetzt werden sollen, wenn sich unsere Leute dazu entscheiden und qualifizieren, diese CEO oder COO oder CTO-Aufgaben zu übernehmen. Wir haben also quasi unseren eigenen Personalentwicklungskanal, in dem wir den Kollegen, wenn sie denn wollen und wenn sie geeignet sind, anbieten, in die Ventures zu übergehen. Und das ist hier eine ganz natürliche Fluktuation. Das bezeichnen wir auch gar nicht als Fluktuation, sondern das ist die natürliche Weiterentwicklung. Und ich finde, das ist ein unglaublicher USP, den wir hier haben, dass wir Leuten eine Möglichkeit geben können, viele unterschiedliche Unternehmen reinzugucken und dann sich für ein Thema zu entscheiden, was sie interessiert, was sie mitgebaut haben und wo sie sich eben dann auch tatsächlich später hin entwickeln wollen. Und ich kenne den Sebastian Klauke leider persönlich nicht, habe natürlich aber immer viel von ihm gehört. Und ja, auch so zu so einem Konzern zu gehen, ist aus meiner Sicht ein total logischer, sehr guter Schritt. Ja.
Einer deiner Kollegen hier war lange Xing-Chef, ne?
Ja, Stefan Groß-Selbeck, das ist unser globaler Managing-Partner und der war lange bei Xing. Genau, der hat damals hier das Berliner Büro für DV aufgebaut vor 5 Jahren und ist jetzt der globale Managing-Partner, heißt das hier.
Also ist, aber sowas wie CEO von dem ganzen
Apparat. Ja, genau, in der Partnerschaft, ja.
Mhm. Okay, und noch weitere, sagen wir mal, Digital-Business-Celebrities, die hier so durchläuft?
Ja, also es gibt im Prinzip die Partnerschaft, ich hatte ja gesagt, wir sind zu neunt, teilt sich im Prinzip auf in eine Hälfte, die eher aus dem BCG-Universum kommen, also die eher etwas beratungsnäher sind, und die andere Hälfte, die eher aus dem digitalen Entrepreneurship kommen, wie man so schön sagt, also digitales Unternehmertum. Und da ist Stefan Grosselbeck, wie gesagt, eben schon genannt. Dann ist dabei der Matthias Entenmann, der lange bei PayPal Payback war, hat sehr viel im Bereich Zahlungsdienstleistungen gemacht, auch viel gegründet selber. Dann ist dabei Arndt Roller, der hat Parship gegründet, kennst du ja bestimmt auch. Ja, ne? Ja. Jetzt ist gerade auch noch mit, also kurz vor mir ist Konstantin Urban dazu gekommen, der hat Windeln.de gemacht. So, und das ist echt ein ganz buntes Spektrum an Persönlichkeiten und auch an Erfahrung, was echt total cool ist.
Okay, wow. Das heißt, ihr habt da irgendwie so ein bisschen so eine Anlaufstelle für verschiedene verdiente oder erfolgreiche Digitalleute.
Ja, für Menschen, die es einfach schon mal gemacht haben, die erfolgreich Projekte geliefert haben und die eben auch wissen, wie es ist, also Digitalgeschäft aufzubauen, auszubauen und aber auch mit Corporates zusammenzuarbeiten, weil das ist die Schnittstelle, an der wir so stark sind.
Okay. Krass, dass jemand, der, also Windeln.de ist ja aktuell oder ne, es hatte seine Höhen, im Moment hat es, glaube ich, eher einen Tief, aber jemand, ich glaube, müsste ja für den richtig gut gelaufen sein, mal zwischenzeitlich, dass es euch gelingt, solche Leute anzuziehen.
Ja, aber es ist wirklich ein cooles Unternehmen. Also ich glaube, dass jeder hier kommt, also der hierher kommt, findet hier halt seine Nische, seinen Spot, wo er sich wirklich nochmal richtig verwirklichen kann. Und wo hat man die Möglichkeit, viele unterschiedliche Unternehmen zu gründen und Businesses aufzugleisen, unterschiedliche Branchen zu sehen, super intelligente, smarte Kollegen zu haben, Mitarbeiter aus allen unterschiedlichen Nationen, unterschiedlicher Couleur. Es ist echt super. Ja, also ich muss echt sagen, es klingt jetzt komisch,
jetzt muss ich dich gleich mal was anderes fragen, bevor es jetzt zu einem PR-Podcast abdriftet. Du bist da ja clever.
Nee, ich mein's ernst.
Also das heißt, man kann auf jeden Fall erwarten, dass du hier die nächsten Jahre zumindest, also man braucht dich nicht ansprechen, du wirst jetzt erstmal die nächsten Jahre hier BCG oder DV machen.
Also ich plane das so, ja.
Okay. Ja gut, also da kannst du noch was verraten, an welchen Projekten du ganz konkret gerade dran bist. Also du hast jetzt ein paar Cases genannt, die jetzt schon prominenter sind. Irgendwie, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Sachen machst du gerade gleichzeitig? Bist du mehr Akquise, fährst du zu Firmen hin und versuchst sie zu überzeugen?
Ja, also was ganz ganz interessant ist, wir versuchen unsere Kunden und Partner hierher zu bringen nach Berlin, weil wir hier eben tatsächlich die ganzen Räume haben, unsere Demos haben und die Leute auch haben. Also die The Magic ist hier in Berlin, ja. Also wir reisen weniger zu Kunden, als dass wir sie zu uns einladen. Meine Aufgabe ist es in der Tat, Projekte zu identifizieren und Ventures zu verkaufen, ganz klar. Ich bin konkret momentan an vier Themen dran. Und witzigerweise ist das Feld, was mich momentan am meisten anspricht, MedTech. Ja?
Medizin.
Mhm. Ja? Ich mache auch ein bisschen Consumer und ich mache natürlich auch ein bisschen Telco und Medien, klar. Ja? Aber das Thema Medizin, also wie kann ich im Prinzip die Digitalisierung für die Medizin nutzen, ist das, was mich eigentlich momentan hier am allermeisten umtreibt.
Und dann sprichst du mit Pharmakonzernen oder was sind das für Firmen?
Mal mit allen, also Pharma, Krankenhäuser, aber auch Unternehmen, die sich im Bereich von Service und Dienstleistungen, Publishing im medizinischen Kontext beschäftigen. Also ich spreche ganz breit.
Okay. Ich würde gerade, es ist ein Feld, das jetzt nicht so häufig, also es ist häufig auch B2B, ne? Da sind viele erfolgreiche Modelle, die kommen gar nicht so an die Oberfläche, weil sie jetzt nicht so Endkunden.
Ja, also ich glaube, es gibt auch an der Schnittstelle zum Patienten oder Endkunden echt noch viel zu tun. Ich finde immer, es ist, wenn man selber zum Arzt geht und sich einmal diese Prozesse anguckt, dass man hinkommt, erstmal alles auf dem Zettel ausfüllt, der Arzt dann mehr als die Hälfte der Zeit am Computer irgendwas eintippt, bevor er einen irgendwie untersucht. Das kann man besser machen. Also selbst an der B2C-Schnittstelle, glaube ich, wird sich da in der Zukunft viel verändern. Aber auch im Hintergrund. Also die ganze medizinische Branche steht, anders als die Medienbranche, sicherlich noch gar nicht so lange unter dem Druck und unter der Chance der Digitalisierung. Und für mich ist es spannend, so ein bisschen zu gucken, wie ich das, was ich aus der Vergangenheit da gelernt habe, dort direkt einbringen kann. Also echt, macht mir großen Spaß und finde es eben auch für mich total spannend, mich nochmal mit so einem neuen Feld zu beschäftigen. Das ist jetzt nicht ausschließlich mein Feld, aber es ist das, was mir momentan am meisten Spaß macht.
Also mir fallen jetzt so, ich habe gerade überlegt, was ich für Medizin nach Startups überhaupt
besser kenne, so Hörgeräte, Audi Bene und sowas fällt mir da ein.
Ja, es gibt im Bereich Femtech, ja, also das ist Feminine Tech, okay. Gibt es relativ viel, also was man im Prinzip jetzt so sieht.
Feminine Tech heißt?
Gibt es irgendwie Periodenüberwachung, so, was hat und was noch alles.
Okay, oh, das habe ich nie gehört, Femtech,
ja,
okay.
Ja, es gibt also alles Abkürzung übrigens für alles, natürlich hier musste ich viel lernen. Nein, aber wir haben zum Beispiel ein Venture gebaut, das heißt Lab Twin, ja, als nur ganz kurzes Beispiel, Sartorius ist ein großer Laborhersteller, die wollten gerne einen digitalen Stift entwickeln, damit die Labormitarbeiter ihre Forschungsergebnisse im Labor dokumentieren können. Und das musste eben digital sein, damit das nicht dreckig ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, was wir dann gemeinsam mit denen gebaut haben, war eine App, also ein audiobasiertes Aufnahmetool, mit dem die katalogisiert ihre Forschungsvorgänge und Ergebnisse auch tabellarisch abtragen, eintragen, vortragen können, was dann eben über die Sprache automatisch in die Rechner eingespielt wird. Und das sind so Anwendungen, die sind B2B, aber sind natürlich irgendwie auch mit einer Konsumentenschnittstelle und da kann man relativ viel noch verändern.
Jetzt frage ich dich da mal zum Ende. Wie muss man sich denn so den vorstellen, wie die, jetzt haben wir über Mitarbeiter gesprochen, 1000 Leute bei DV. Was macht denn ihr da für einen Umsatz mittlerweile mit den ganzen Projekten? Ist das dann schon bereits so im Bereich 100 Millionen oder sowas? Oder wo sind wir da?
Ja, wir sagen leider zu diesen Zahlen gar nichts. Es tut mir leid.
Oh, okay. Aber es ist, also es ist ja
also
schon...
Also wir haben, das vielleicht, um eine Zahl zu nennen, ja, wir haben einige Unternehmen, die tatsächlich bei einer Bewertung von ungefähr 500 Millionen stehen, ja.
Die ihr aufgebaut habt.
Die wir auch aufgebaut haben. Und wir haben ein Unternehmen, und das ist echt ärgerlich, das ist sogar 3 Milliarden wert. Also das ist ein Unicorn. Aber da haben wir uns verpflichtet, nicht zu zeigen, dass wir dahinter stehen. Das heißt, das war ein Auftrag, den wir genommen haben, aber es war Teil der Auftragsleistung, dass wir im Hintergrund bleiben und diese Dienstleistung quasi anonym erbringen. So, und das hat echt gut geklappt. Und wir dürfen aber nicht drüber reden. Ist jetzt total bescheuert für dich, weil...
Aber ihr habt dann Shares daran oder war das dann einfach nur eine Arbeit, da seid ihr jetzt raus oder haltet ihr dann diesen...
Also an dem Unternehmen haben wir keine Shares.
Und an dem 500 Millionen Ding auch nicht?
An dem 500 Millionen Ding haben wir zumindest mal partizipatorische Interessen. Also Shares.
Okay, Wahnsinn. Das heißt, jetzt müsste man eigentlich alle 3 Milliarden bewerteten Firmen durchgucken. Da gibt es wahrscheinlich mittlerweile zu viele, als man das irgendwie ahnen könnte. Aber in Deutschland oder? Nee, in Deutschland kann es nicht sein.
Nicht in Deutschland. Also total ärgerlich. Würde man noch wahrscheinlich, wenn man jetzt weiß, wie erfolgreich das war, heute anders machen, würde man ein bisschen im Preis nachlassen und die Marke nennen dürfen, weil es schon echt eine coole Story ist, aber dürfen wir leider nicht. Total ätzend.
Okay, krass. Ja, also ich habe mein Bestes getan, alles aus dir rauszukitzeln. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass du auch bewusst vorsichtig sein musst, 3 Monate erst hier. Also ich freue mich auf der einen Seite, dass du uns irgendwie schon erzählt hast, was du machst nach 3 Monaten. Aber gleichzeitig verstehe ich, dass du auch ein bisschen zurückhaltend bist. Und aber eines Tages vielleicht nochmal zurück in den Konzern oder sowas, weiß man nicht. Könnte auch passieren.
Du, also erstmal bin ich jetzt hier total glücklich und wer weiß, was die Zeit bringt. Aber sag niemals nie, aber ich sehe jetzt auch überhaupt keine Veranlassung, mir über den nächsten Schritt Gedanken zu machen, weil ich hier total glücklich bin gerade.
Alles klar, okay. Donata, vielen Dank.
Danke dir, Philipp.
Ja, ciao.
Ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache. Am 28. Oktober gibt es unser jährliches Legal Update. Also dort, wo wir gemeinsam mit den Kollegen der Kanzlei CMS und verschiedenen anderen Experten versuchen, einmal so rechtlich abzudaten, was muss man wissen, was hat sich in der Digitalwelt getan, und zwar rund um Themen wie Datenschutz, DSGVO, Arbeits-, Unternehmensrecht, E-Commerce. All die Themen sind ständig in Bewegung und dazu geben wir ein Update. Meine Kollegen haben mir nochmal gesagt, das wird wirklich ein extrem wertvoller Tag. Das Ganze kostet 199 Euro. Wenn ihr auf omr.com/legalupdate geht, könnt ihr euch da anmelden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit dem Code PODCAST ein Ticket für 50 Euro für eine zweite Person aus eurer Firma zu erwerben, wenn ihr halt nicht alleine, sondern zu zweit kommen wollt. Also denkt dran, am 28. Oktober gibt es alles, was rechtlich neu ist im Internet, einmal kompakt im Update.